Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenweise Glück und herzlich willkommen zurück im Studio, liebe Dörte.
Hallo, liebe Hella. Hallo an alle Zuhörerinnen da draußen.
Ich sage deshalb herzlich willkommen zurück im Studio, denn wir waren unterwegs.
Oh ja, wie schön, oder?
Wir haben zusammen einen Bestseller-Autoren interviewt in Hamburg. Und genau darum geht es in dieser Folge.
Das ist eine Sonderfolge. Wir senden ja immer reguläre Folgen, in der Hella und ich zwei Romane besprechen. Und Sonderfolgen, in denen wir hinter die Kulissen der Literaturwelt schauen, im Wechsel. Diese Folge ist eine Sonderfolge. Und der Autor, den wir getroffen haben, liebe Hella, der sagt euch allen bestimmt was.
Zumindest, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann auf jeden Fall. Und zwar ist es Matt Haig, ein britischer Bestseller-Autor, der Millionen Bücher verkauft hat. Um euch mal ein paar Zahlen zu nennen, richtig durch die Decke ging sein Buch Die Mitternachtsbibliothek und über die haben wir in diesem Podcast auch schon gesprochen. Ein internationaler Millionenbestseller und eine BookTok-Sensation. Das Buch wurde in 50 Sprachen übersetzt und hat sich weltweit 12 Millionen Mal verkauft. Dann haben wir hier auch schon über die Unmöglichkeit des Lebens gesprochen. Beide Folgen verlinken wir euch auch noch einmal in den Shownotes.
So, und jetzt also ist das neue Buch, der neue Roman von Matt Haig erschienen und es heißt Die Mitternachtsreise. Und aus diesem Anlass war Matt Haig unterwegs, um eine kleine Lesereise zu machen, das Buch vorzustellen. Und dieser Weg hat ihn auch nach Hamburg geführt unter anderem. Und wir hatten die Möglichkeit, ihn zu einem kleinen Interview zu treffen. Und das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und ich freue mich total drüber, Hella, weil das war echt ein schönes, besonderes Gespräch, oder?
Das hat Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte, wir sind direkt tief eingestiegen.
Ja.
In sein Schaffen und in seine Themen. Und ich fand auch, dass er ein sehr zugänglicher Typ war.
Total. Also vielleicht so ein bisschen für euren Hintergrund, dass ihr euch das vorstellen könnt. Wir haben ihn hier in einem Hotel getroffen und sind dann in so einen kleinen Konferenzraum gegangen und hatten 30 Minuten Zeit. Und wir hatten uns vorgenommen, dass wir nicht nur über sein aktuelles Buch mit ihm sprechen, sondern ein bisschen die Magie des Matt Haig erkunden, weil wir beide finden, wenn wir über seine Romane, die er bisher geschrieben und die wir bisher gelesen haben, nachdenken, dann steckt da jede Menge Magie irgendwie drin, inhaltlich. Aber irgendwie scheinen seine Romane auch eine magische Wirkung zu haben. Und wir wollten einfach mal mit ihm darüber sprechen, wie er die herstellt und ob er das auch so empfindet. Und das hat er uns sehr ausführlich und auch sehr tief, finde ich, erzählt. Also vielleicht deswegen hier auch nochmal der Hinweis. Ja, es geht um durchaus tiefe Themen im Folgenden, um mentale Gesundheit zum Beispiel, um bestimmte Schaffensprozesse, auch um Krisen, in denen man stecken kann. Und all das haben wir mit ihm besprochen. Also es wird nicht nur leicht im Folgenden.
Ihr kennt das schon aus den Folgen, wo wir AutorInnen interviewen, die auf Englisch antworten, dass wir im Nachgang die Antworten noch einmal übersetzen. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr nach dieser Folge das Gefühl habt, die Mitternachtsreise muss ich lesen, dann nehmt ihr einfach an unserer Verlosung teil.
Und das funktioniert so. Wir werden im Laufe der Folge ein Codewort nennen und das schickt ihr uns bitte einfach per E-Mail an buchclub@bildderfrau.de, buchclub@bildderfrau.de und dann seid ihr auch schon im großen Verlosungstopf und mit etwas Glück gewinnt ihr nicht nur ein Exemplar, es ist auch noch signiert von Matt Haig persönlich. Also wenn ihr da Lust drauf habt, bleibt dran, hört weiter zu und macht mit bei unserem Gewinnspiel.
Bevor wir einsteigen in das Gespräch, erzähle ich einmal kurz, worum es in die Mitternachtsreise geht. Wilbur ist alt und eigentlich zufrieden. Er ist am Ende seines Lebens angekommen, doch nach einem Zusammenbruch stirbt er nicht so richtig, sondern steigt in einen merkwürdigen Zug ein, der ihn zurück an die wichtigsten Stationen seines Lebens bringt. Die wunderschönen und die furchtbaren. Eine wichtige Person aus seiner Kindheit ist dabei eine Art Zugführerin. Es ist Buchhändlerin Agnes Backdale. Als Wilbur noch ein Junge war, war er häufig in ihrem Buchladen, hat dort Inspiration, aber auch Trost gefunden. Und seine Berufung, nämlich Buchhändler zu sein. Und Agnes nimmt ihn jetzt mit auf diese letzte und vielleicht wichtigste Reise seines Lebens, denn Wilbur versteht, was er hätte anders machen können. Und vielleicht ist da nochmal ganz interessant, dass das Buch im Original The Midnight Train heißt, in der deutschen Übersetzung die Mitternachtsreise. Aber er steigt in einen Zug, deswegen Midnight Train.
Und ich finde, Hella, hier wird auch schon klar, dass es so ein bisschen ähnlich wie in die Mitternachtsbibliothek, ja, um so eine Art Was-wäre-wenn-Szenarien geht. Also in der Mitternachtsbibliothek haben wir eine Protagonistin, die sozusagen ja verschiedene Bücher aus dieser Mitternachtsbibliothek zieht und durch diese Bücher durch in bestimmte Szenarien fällt, wie sich ihr Leben hätte entwickeln können. Also es sind so Was-wäre-wenn-Szenarien, die da aufgemacht werden. Und jetzt macht die Mitternachtsreise auch wieder so ein Szenario auf und es geht so ein bisschen darum, was wäre, wenn wir unser Leben einfach nochmal betrachten und so ein bisschen durch unser Leben nochmal reisen zum Schluss und was nehmen wir daraus mit. Und wir haben also Matt Haig in diesem Gespräch gefragt, was ihn denn als Autor so sehr fasziniert an diesen Was-wäre-wenn-Szenarien und warum wohl auch Millionen seiner Leserinnen und Leser weltweit davon so fasziniert sind. Und das hat Matt Haig geantwortet.
Well, yes, in the Midnight Library especially, I think it's something that I've often tormented myself with, imagining if I'd done something differently at a different time. And I think this goes way back in my life, like when I was younger and behaved stupidly when I was younger and alcohol and drugs and things like that. And then I became very ill at the age of 24 for a few years. So I had depression and I was always thinking, oh, if I had never drank, if I'd never taken drugs. So I always had that what if. And then in your career, you think, oh, if I'd have done this, or I'd have gone there, or I've gone with this publisher. And I think everyone feels it a bit now, especially because of social media. We're in an age of comparison. So every time we're comparing ourselves to other people, we're also comparing ourselves to another life that we haven't lived. So it's just, we're looking at other people, but we're looking at ourselves, a hypothetical self we could have been if we'd have done something differently. And so I think this age of comparison isn't natural for us. So we live forever in an overload of what ifs. I heard some new research somewhere that said, if you go back 300 years in anywhere in Europe, the amount of people you would encounter in your lifetime would be 150, around 150. That was sort of the village size. That was 150 was always a number. Now, before breakfast, we can encounter 150 new people that we've never seen before. So we're overloaded with all these possibilities. And the 150 people we're encountering, it's not the 150 people we would have encountered in the village. It's 150 very unrealistic people, celebrities, high-achieving, rich people, whatever. And if they're on our algorithm, that's probably the most extreme version of what we're interested in and what we're going to be. So it's hard not to be depressed and it's hard not to sort of like go into that what if mode. So, and I'm definitely like that as much as anyone. So I think when I wrote The Midnight Library, the first Midnight book, I think that was very much a book to sort of like tell me to, you know, accept the life I'm in and not think about what if. So that book was very much a book about acceptance. I think The Midnight Train, or The Midnight Journey, as it's translated into Germany, I think that book is less just about acceptance. It's slightly a difficult message. It's having a bit of an argument with The Midnight Library because it's sort of saying, if you could live your life with the perspective of your future self, you know, is there anything you would do differently? So it's less about comparing your life to other lives. It's less about what if, but it's more about ensuring that you are literally on the right track with your own life. So the train track. metaphor.
Also er sagt hier, dass er sich selbst oft damit quält, dass er sich fragt, was wäre, wenn ich zu einem anderen Zeitpunkt etwas anders gemacht hätte? Und diese Frage, dass er sich diese Frage stellt, das reicht weit in seine Vergangenheit zurück. Er hat zum Beispiel, als er jünger war, sich dumm verhalten, hat Alkohol getrunken, Drogen genommen und wurde auch mit 24 sehr krank und war einige Jahre lang depressiv. Und er dachte immer, ach, wenn ich vielleicht nicht Alkohol getrunken hätte oder wenn ich keine Drogen genommen hätte, was wäre dann? Also es gab immer dieses, was wäre, wenn, auch in seinem Leben. Manchmal auch bezogen auf die Karriere, wenn ich jetzt das oder dies getan hätte oder für den anderen Verlag entschieden hätte oder ähnliches, wo wäre ich jetzt dann? Und er glaubt, dass das jeder so ein bisschen spürt, vor allen Dingen, weil wir ja wegen der sozialen Medien in einem Zeitalter des Vergleichens leben, sagt Matt Haig. Und jedes Mal, wenn wir uns mit einem anderen Menschen vergleichen, dann vergleichen wir uns auch mit einem anderen Leben, das wir nicht gelebt haben. Wir schauen also vor allen Dingen in den sozialen Medien auf andere Menschen, aber wir schauen eben auch auf uns selbst, auf ein hypothetisches Ich. Und er glaubt, dass dieses Zeitalter des Vergleichens na eher unnatürlich für uns ist und dass diese Flut von Was-wäre-wenn-Fragen auf uns einprasselt, jeden Tag. Er sagt, er hat zum Beispiel von der Studie gehört, dass man vor 300 Jahren, egal wo man war, im Laufe seines Lebens 150 Menschen begegnet wäre. Und heute begegnen wir schon vor dem Frühstück 150 neuen Menschen und wir begegnen ihnen auf eine sehr unrealistische Art und Weise. Also das sind unrealistische Menschen, die wir da sehen. Prominente, erfolgreiche, reiche Leute, die durch einen Algorithmus zu uns gespült werden. Und der Algorithmus sorgt dafür, dass es quasi immer die extremste Version dessen ist, was uns interessiert, was wir sein könnten. Und es ist schwer, da nicht irgendwie in einen Was-wäre-wenn-Modus zu verfallen. Und ihm, sagt Matt Haig, geht es da definitiv wie uns anderen wahrscheinlich auch. Als er die Mitternachtsbibliothek schrieb, sagt er, war das ein Buch, das ihm sagen sollte oder das sagen sollte, akzeptiere das Leben, in dem du bist und denk nicht über Was-wäre-wenns nach. Also die Mitternachtsbibliothek handelt für ihn sehr stark von Akzeptanz. Und der Mitternachtszug oder eben die Mitternachtsreise, wie der Roman auf Deutsch heißt, da geht es eher weniger um Akzeptanz, sagt er, sondern um eine bisschen schwierigere Botschaft. Steht ein bisschen im Widerspruch sogar zur Mitternachtsbibliothek, denn die Mitternachtsreise stellt die Frage, wenn du dein Leben aus der Perspektive deines zukünftigen Ichs erleben könntest, gäbe es dann irgendetwas, das du anders machen würdest? Es geht also weniger, sagt Matt Haig, um ein Was-wäre-wenn, sondern darum sicherzustellen, dass man mit seinem eigenen Leben buchstäblich auf dem richtigen Weg ist.
Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Idee, dass man mal etwas liest, um so eine Bestätigung auch zu bekommen, dass, wie du lebst, ist schon okay so. Also du bist auf dem richtigen Weg. So verstehe ich seine Antwort, dass das Buch uns auch so ein gutes Gefühl, ein Gefühl der Akzeptanz ist, was wir, wie er auch schon erzählt hat, oft verlieren, indem wir uns immer vergleichen. Und selbst wenn man sich davon frei machen möchte, in dem Moment, wo man Social Media benutzt, funktioniert das nicht mehr.
Ja, ich fand das mit dem Vergleichen auch ganz spannend. Auch die Zahl, also das hat sich alles, war alles sehr einleuchtend, war ein kleines Aha-Erlebnis für mich, um ehrlich zu sein. Und ich musste, als er so beschrieben hat, wohin die Mitternachtsreise uns führt, musste ich so ein bisschen an Bücher denken, die es auch so gibt, die von Menschen geschrieben sind, die Menschen begleiten im Hospiz, in der Hospizarbeit oder ähnliches, die sterben. Und das sind manchmal ganz eindrucksvolle Berichte, die davon handeln, was Menschen dann eigentlich wirklich bereuen oder was sie anders gemacht hätten in ihrem Leben. Und ich finde, das ist nicht nur traurig, das ist traurig und beeindruckend, aber eben auch hoffnungsspendend, weil man da viel draus mitnehmen kann, indem man sich selbst mal die Frage stellt, was würde ich denn bereuen, wenn ich am Ende meines Lebens zurückblicke, was ich nicht getan habe. Kann ja auch unglaublich aktivierend sein, finde ich.
Was du gerade erzählt hast, bringt uns im Grunde auch zum zweiten großen Pfeiler der, wie wir es formulieren, der Magie des Matt Haig. Denn neben diesen Was-wäre-wenn-Szenarien sind seine Werke auch immer sehr philosophisch. Und er macht sich ganz, ganz viele Gedanken auch zu dieser Frage, die wir ja alle nicht so richtig beantworten können. Was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Was passiert nach dem Tod? Und wir haben Matt Haig also dann gefragt, woher kommt denn eigentlich dieser Impuls, Romane genau über diese große Frage zu schreiben?
I think I've always been quite lost in my own thoughts as a person and having had mental health struggles by their nature. You're thinking about life and death and thinking about stuff. And I always, when I was younger especially, I felt like I didn't fit in. Even though I often looked like I was fitting in, I didn't feel like I was fitting in. I'm neurodiverse. I've been diagnosed with autism and ADHD, but obviously when I was a child, growing up in the 1980s and 90s, I didn't know that. I didn't know anyone who had autism or ADHD. I obviously did, but they weren't diagnosed. So I think that always gave me a sense of being outside. And so that makes you think about, makes you sort of philosophical by its nature, wondering why you're different. At school, I was considered on some subjects special needs. So, but they never told you what was special or what the needs were. So you just had this sort of stigma around yourself, which again pulls you away and makes you sort of analyze everything. So it's just been natural. But it's always hard to say, isn't it? Because I think people are quite, I think most people are slightly more philosophical than they necessarily think they are. I mean, I think one of the reasons why the Midnight Library was successful during the pandemic is because everyone was suddenly having their own existential crisis at the same time. So I think the timing really helped that book in terms of the whole world seemed to be having a sort of philosophical moment.
Er erzählt uns also, dass er immer schon jemand war, der ziemlich in seinen eigenen Gedanken versunken war. Und da er eine Weile mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, der hat er natürlich naturgemäß, sagt er, über Leben und Tod nachgedacht und über alles Mögliche gegrübelt. Und er hatte, als er jünger war, vor allem immer das Gefühl, nicht dazu zu passen. Auch wenn er immer so tun musste, als würde er dazu gehören, hat er sich eigentlich nie zugehörig gefühlt. Er, das erzählt er, ist neurodivers. Bei ihm wurden Autismus und ADHS diagnostiziert. Als er aber in den 80er und 90er Jahren aufwuchs, kannte er selbst niemanden, der diese Diagnose hatten. Denn sie waren vermutlich einfach nicht diagnostiziert. Er bekam ja auch später erst die Diagnose. Und das hat ihm immer das Gefühl gegeben, außen vor zu sein. Und das, sagt er, bringt einem einfach dazu, nachzudenken und irgendwie auch philosophisch zu werden. Man fragt sich einfach, warum man anders ist. Und in der Schule galt er auch in manchen Fächern als förderschulbedürftig. Aber man hat ihm nie gesagt, warum eigentlich? Worin bestand denn der Förderbedarf bei ihm? Er hatte also dieses Stigma um sich herum, ohne dass er da weiter Informationen bekommen hatte. Und er glaubt, dass die meisten Menschen sogar philosophischer sind, als sie vielleicht selbst von sich glauben. Er erzählt dann noch, dass er denkt, dass einer der Gründe, warum die Mitternachtsbibliothek einfach während der Pandemie so erfolgreich war, dass plötzlich alle eine eigene existenzielle Krise durchlebten und zwar alle gleichzeitig. Das habe dem Buch wirklich geholfen, dieses Timing, weil die ganze Welt gerade in einer Art philosophischen Moment zu stecken schien und das erlebt. Und das Thema psychische Gesundheit an sich auch durch die sozialen Medien an Bedeutung gewinnt, denn immer mehr Menschen sprechen darüber. Und weil viele Menschen darüber sprechen, bekommt natürlich der ein oder andere vielleicht auch mal das Gefühl, es gibt andere Menschen, bei denen etwas diagnostiziert wurde, das könnte auch auf mich zutreffen.
Ich mochte irgendwie total den Ansatz in seiner Antwort, dass ja, es so Phasen gibt, in der die Welt einfach so ein bisschen philosophischer wird und sich mehr Menschen anfangen, Fragen zu stellen und so unsere Existenz, ihre Existenz, das Leben so ein bisschen zu ergründen. Ich finde, das ist eine schöne Vorstellung. Und ich finde es auch eine schöne Vorstellung, dass man das eben so konkret mit etwas wie mit einem Buch oder mit etwas Geschriebenem macht. Weißt du, das erzeugt ja auch eine unglaubliche Form von Gemeinschaft, wenn man gemeinsam so ein Buch liest und danach sich austauschen kann, was das mit einem gemacht hat.
Und da hilft natürlich Social Media.
Ja.
Das ist der Segen von Social Media, dass man sich da dann eben austauschen kann, dass man vielleicht Gedanken bekommt, die einem selbst auch weiterhelfen können, tatsächlich.
Ja, total. Und die Tatsache, dass er ja selbst auch einfach Zweifel und teilweise irgendwie auch Ängste hatte und das verarbeiten musste für sich. Also ich fand es einfach so schön, diese Offenheit, die da im Interview geherrscht hat oder so im Gespräch.
Ja, und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn jemand, der so eine Reichweite hat, das auch immer noch mal wieder erwähnt, was seine Herausforderung war, mit welchen psychischen Problemen er zu kämpfen hatte, wie er da vielleicht auch mit umgeht und wie er es geschafft hat, damit klarzukommen. Das ist sicher für viele auch eine Hilfe.
Ja, und genau das haben wir mit Heik einfach auch gefragt, ob er denn glaubt, dass die Leserinnen seine Geschichten deswegen so gerne lesen, weil sie sich in gewisser Weise mit ihm oder auch mit seinen Geschichten identifizieren können.
Yes, I think so. I think also, especially in the UK, I'm known as well for my non-fiction, where I talk directly about myself. So I think knowing that I've been through something, it might not be exactly what they've been through, but makes them feel a bit more connected to what I write. And yeah, I mean, I try not to be, like there was a moment about 10 years ago where I could have just become a kind of non-fiction mental health author talking about that all the time. But I felt there was a limitation to that for all sorts of reasons. I mean, one of them was the basic reason that if you're writing a memoir, you're writing about your mum and dad, you're writing about your siblings, you're writing about your friends, your partner. And, you know, I didn't want to sort of upset people or hurt people. So sometimes you can be more honest in fiction. So with something like The Midnight Library, you can have a central character who was a different gender, slightly different age, different part of a country, and different job. And then you can put a lot of truth within that because you've disguised yourself through layers of the character.
Matt Haig hat geantwortet, dass er das glaubt, ja. Besonders in Großbritannien ist er auch für seine Sachbücher bekannt, hat er gesagt. Und er spricht direkt über sich selbst. Und er glaubt, dass das Wissen, dass er etwas durchgemacht hat, auch wenn es vielleicht nicht genau das ist, was in dem Moment Leserinnen durchmachen oder erleben, dass das nichtsdestotrotz das Gefühl gibt, etwas mehr mit dem verbunden zu sein, was er schreibt und über was er schreibt. Es gab da vor 10 Jahren, sagt er, so einen Moment, da hätte er zu einer Art Sachbuchautor zum Thema psychische Gesundheit werden können. Aber er dachte, dass das aus allen möglichen Gründen seine Grenzen hat. Also einer davon war unter anderem, wenn man autobiografisch schreibt, dann schreibt man eben über seine Mutter, seinen Vater, über die Geschwister, über Freunde, über Partner. Und er wollte einfach Menschen nicht verärgern oder verletzen und hatte das Gefühl, in der Fiktion, im Fiktiven, ja, kann man ehrlicher sein. Und jetzt sagt er, bei so etwas wie die Mitternachtsbibliothek zum Beispiel, da kann man eine Hauptfigur erfinden, die vielleicht ein anderes Geschlecht hat, ein anderes Alter, aus einem anderen Teil des Landes stammt, einen anderen Beruf ausübt. Und trotzdem kann man darin viel Wahrheit einfließen lassen, weil man sich eben durch die verschiedenen Schichten der Figur ja vielleicht auch so ein bisschen getarnt hat.
Wir verlinken euch die Sachbücher von Matt Haig auch nochmal in den Shownotes, wie grundsätzlich immer alle Titel, über die wir hier sprechen. Und ich fand besonders spannend in seiner Antwort jetzt, dass er das fiktive Schreiben als eine Art Befreiung auch angesehen hat. Ne? Also diese Idee, dass er von sich berichtet, aber das so ein bisschen in der Fiktion aufgeht, ist ja auch ganz spannend und so wie es erklärt hat, auch schlüssig.
Ja, absolut, dass das sozusagen, dass das Fiktive eine Form ist, über Erlebtes zu schreiben, aber halt eben nicht zu persönlich und zu sehr auch auf sich bezogen, sondern daraus entsteht dann vielleicht auch eher so eine Form von Allgemeingültigkeit, wenn das andere Figuren und Personen auch so betreffen kann. Ne?
Wobei man jetzt mit dieser Antwort im Kopf so ein bisschen vielleicht die Geschichten auch so liest, was ist denn davon jetzt super ehrlich? Welche Einflüsse aus seinem eigenen Leben hat er jetzt eingebracht?
Aber Hella, ich glaube, dass sozusagen diese Form von detektivischer Sucharbeit viele Autorinnen betrifft, weißt du? Weil wie oft ist das eine Frage, die unglaublich oft gestellt wird, wie viel Autobiografische steckt da drin und wen erkennt man da vielleicht aus dem Umfeld und ähnliches? Also ich glaube, dem müssen sich viele Autorinnen stellen. Leider, weil häufig gibt es ja ganz andere Dinge auch zu entdecken, als sich zu fragen, was ist da jetzt von autobiografisch und was ist fiktional? Also ich glaube, wir haben irgendwann mal beschlossen, dass wir einfach immer Autor und Werk trennen, Autorin und Werk, und das Ganze pur fiktional erstmal betrachten.
dieser Mix aus Sachbüchern, die er schon geschrieben hat, und jetzt die Fiktion, aber immer geht es auch um dieses Thema mentale Gesundheit. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ganz viele LeserInnen gibt, die sich danach bei Matt Haig melden und ihm Feedback geben. Und genau das wollten wir von ihm wissen. Bekommen Sie denn viel Feedback von LeserInnen? Entweder weil Ihnen der philosophische Aspekt der Bücher so gut gefallen hat oder weil die Thematisierung von psychischen Problemen so gut aufgefallen ist. Oder geht es im Feedback auch eher um die Hoffnung, die in seinen Büchern auch eine große Rolle spielt?
Oh, I get a lot of quite good and quite intense feedback. I mean, and it all changed, you know, when I started talking about mental health 12 years ago. With reasons to stay alive, you'd have people say that you've helped them, you know, in some cases save their life, but more often than not, just help them through bad patch, or their therapist gave it them and it was their lifeline, or they read it in hospital. And so, you know, it's nice to have hopefully been useful in some ways, because as a writer, you don't always feel useful. You can feel like you're entertaining someone or distracting them, but to actually feel useful is kind of a nice feeling that you don't always get as a writer. So that was good. And also, I think I was trying to, well, in the fiction and nonfiction, I sometimes try and provide like a window on what people feel like at times where they can't necessarily articulate what they're feeling. So, you know, I was the same. Like when I had depression, I found it very hard to speak about anything, let alone about depression. I was quite wordless. I was struggling with articulating anything. And often it was quite physical because my tongue would feel heavy and I was just very, in a very dreadful state. And I remember at that time just craving to be understood, craving to sort of like for any book or TV show or film that would sort of capture what I was feeling. So when I write about mental health, I really remember that phase of being misunderstood and to sort of see if there's anything that could potentially break through to someone in that state. So that's also why I try and write quite simply and quite accessibly, and a lot of short chapters and short sentences, because I'm not trying to be academic, I'm not trying to be clever, I'm just trying to sort of communicate.
Matt Haig antwortet auf unsere Frage, dass er ziemlich gutes und ziemlich intensives Feedback auch bekommt. Das hätte sich geändert oder vor allen Dingen angefangen, als er vor 12 Jahren das Buch Ziemlich gute Gründe am Leben zu bleiben geschrieben hat. Da hat er über seine psychische Gesundheit geschrieben. Und er hört eben von Leuten, dass ihnen dieses Buch geholfen hat, in manchen Fällen sogar Leben gerettet hat, aber meistens einfach durch eine schwere Phase geholfen hat und dass sogar Therapeuten dieses Buch empfohlen hätten. Und er sagt, dass es ein schönes Gefühl sei, in irgendeiner Weise nützlich gewesen zu sein. Denn man habe als Autor nicht immer das Gefühl, nützlich zu sein. Man hat vielleicht das Gefühl, jemanden zu unterhalten oder abzulenken, aber sich nützlich dabei zu fühlen, das sei ein schönes Gefühl, das man als Autor nicht immer bekommt. Er versucht, egal ob es Belletristik ist, Sascha schreibt, oder Sachliteratur, so etwas wie ein Fenster zu bieten auf das, was Menschen manchmal fühlen, wenn sie ihre Gefühle nicht unbedingt in Worte fassen können. Denn genau so ging es ihm, als er an Depressionen litt. Er hatte das Gefühl, sprachlos zu sein. Er hatte Mühe, überhaupt etwas in Worte zu fassen. Er beschreibt es als eine sehr körperliche Erfahrung. Seine Zunge habe sich immer so schwer angefühlt. Und erinnert sich daran, dass er sich damals so sehr danach sehnte, verstanden zu werden. Dass es ein Buch gibt, eine Fernsehsendung oder einen Film, der seine Gefühle einfangen und beschreiben würde. Wenn er also über psychische Gesundheit schreibt, dann erinnert er sich an diese Phase des Missverstehens, des sich nicht verstanden fühlen, und versucht beim Schreiben herauszufinden, ob es vielleicht etwas gibt, was den Durchbruch schafft, nämlich genau für diejenigen, die sich in einem ähnlichen Zustand befinden, den er kennt. Deswegen erklärt er dann auch, versucht er immer einfach und sehr ausführlich zu schreiben, mit vielen kurzen Kapiteln und kurzen Sätzen. Er würde gar nicht erst versuchen, akademisch zu schreiben oder möglichst klug dazustehen, sondern einfach nur zu kommunizieren.
Das fand ich eine ganz tolle Herangehensweise, zu sagen, ich möchte gerne zugänglich sein, ich möchte durchbrechen oder den Durchbruch schaffen zu Menschen, die vielleicht auch gerade nicht so wahnsinnig aufnahmefähig sind oder die gerade nicht so kommunizieren wollen oder ähnliches, dass sich das selbst in seinem Schreiben niederschlägt und er ja dafür auch die Art des Schreibens irgendwie anpasst, ne, und sagt kurze Sätze, prägnant.
Einfache Sprache.
Einfache Sprache. Ich finde das, ich mag das irgendwie. Das hätte ich auch, ich meine, das denkt man jetzt ja nicht, wenn man die Bücher liest, ne? Das fällt ja nicht irgendwie weiter auf oder ist auch gar nicht, wahrscheinlich gar nicht so auffallend, aber mir gefällt total die Intention dahinter, die er da beschrieben hat für sich als Autor.
Ist auch ein bisschen fürsorglich.
Ja, total. Schön, fand ich das schön.
Er hat ja vorhin schon mal Social Media angesprochen und Social Media, vor allen Dingen BookTok, Bookstagram. Damit steht und fällt mittlerweile auch der Erfolg eines Buches in einer bestimmten Zielgruppe, nämlich der Zielgruppe, die sich auf Social Media so rumtreibt. Und das fanden wir auch nochmal ganz spannend, mit ihm zu thematisieren.
Wir haben ihn nämlich gefragt, angelehnt an die Tatsache, dass die Mitternachtsbibliothek wirklich ein wahnsinniger BookTok-Erfolg war, super viel besprochen wurde auf BookTok. Und wir wollten von ihm wissen, inwiefern denn soziale Medien, also im Speziellen TikTok und BookTok, wichtig für Autorinnen heute sind.
I think it's very important. I mean, obviously there are frustrating aspects to it, as there is with everything. And especially as you're an author, you have to not be too sensitive. But strangely, Midnight Library became quite a book that people would have different opinions. So it has a lot of love, but it has a lot of hate and a lot of indifference and a lot of people who say it's this and a lot of people say it's an amazing representation of mental health and a lot of people who say it's the worst representation of mental health ever. So it had a lot of conflict about it in certain places. But that actually helped the book because it created... So you know how TikTok works. You will have a video and you'll be saying something and then someone else might be have a different opinion and then they'll say, I know this is an unpopular opinion, but, and then they'll say, and then there'll be another opinion. So it kind of fed itself. Like, I can think specifically in some countries, like in Brazil, I don't know if it was TikTok or YouTube, but it was a video and it's a very big influencer in Brazil. I forget his name. As a young man, and he's very popular but also very unpopular. So when he posted a video about I think he said the Midnight Library is the death of literature. He said it is the worst book he has ever encountered. And at this point, the Midnight Library, it was quite big elsewhere, but it was not big in Brazil. But after that, the response videos and people, you know, so I'm so grateful that he, to about 5 million people, it was absolutely slagging off Midnight Library because that was the best. You cannot get PR that good than to have a debate. So then people wanted to defend it and they'd sort of feel personally attacked and say, no, I love this book. And then other people say, no, he was right, I hate this book. And it just... And then people are saying, I want to see what this book's about. And so if you see a book like on Goodreads or, you have Goodreads in Germany. If you see a book that has a lot of 5 stars and a lot of 1 stars, I think that's going to have a lot of social media around it. If you see a book that just has 3 stars, then that's when you have to worry.
Er sagt, sehr wichtig. Natürlich gibt es auch frustrierende Aspekte, sagt Matthaik. Wie bei allem, ne? Man darf als Autor nicht zu empfindlich sein, stellt er fest. Seltsamerweise ist aber die Mitternachtsbibliothek zu einem Buch geworden, das die Leute, ja, zu dem die Leute ganz unterschiedliche Meinungen haben. Er sagt, es wird sehr geliebt und auch sehr gehasst. Es gibt aber auch Gleichgültigkeit. Viele sagen auf der einen Seite, dass es eine großartige Darstellung von psychischer Gesundheit sei. Andere sagen, es sei vielleicht die schlechteste Darstellung psychischer Gesundheit aller Zeiten. Also es gab auch Konflikte darüber, wie das jetzt gelesen wird und empfunden und rezensiert wird. Aber Matthaik sagt, das hat dem Buch tatsächlich geholfen. Ja, so funktioniert eben TikTok, so funktionieren eben die sozialen Medien. Die Dinge heizen sich auch irgendwie gegenseitig an. Und er gibt da ein Beispiel bezogen auf die Mitternachtsbibliothek in Brasilien. Er sagt, er weiß nicht mehr, ob es TikTok oder YouTube war. Da gab es also einen großen Influencer und der... ja, ist sehr beliebt bei einigen, bei anderen aber eben auch nicht. Und er hat ein Video gepostet und hat gesagt, sowas im Sinne von die Mitternachtsbibliothek sei der Tod der Literatur. Und in Brasilien war die Mitternachtsbibliothek damals noch nicht so bekannt. Und dann kamen aber Reaktionsvideos und hat da eine große Diskussion angeheizt quasi. Und er ist regelrecht dankbar, dass auf Social Media das Buch dann, ja, vor 5 Millionen Menschen, sagt er, regelrecht verrissen wurde. Und es war das Beste, was man sich wünschen kann. Es gibt keine bessere PR als eine Debatte, sagt Matt Haig. Und Leute wollten das Buch verteidigen, fühlten sich sogar irgendwie persönlich angegriffen und haben gesagt, ich liebe dieses Buch, dann wieder andere. Nein, nein, es war richtig, ich hasse dieses Buch und so weiter. Und dann wiederum gibt es halt eben viele Leute, die sagen, jetzt will ich mal gucken, was dieses Buch mit mir macht, worum es in diesem Buch geht. Und sowas sieht man zum Beispiel auch auf Goodreads. Goodreads ist eine Plattform, vor allen Dingen, glaube ich, im englischsprachigen Raum sehr bekannt, auf der man Bücher bewerten kann. Gibt es in Deutschland auch, meint Matt Haig. Und wenn man da ein Buch sieht, das viele 5-Sterne-Bewertungen hat und viele 1-Sterne-Bewertungen, dann fragt man sich schon, was da los ist. Anders als bei einem Buch, das durchgängig 3 Sterne hat zum Beispiel.
Das heißt, wenn wir das nächste Mal Bücher auswählen, suchen wir uns Bücher, die super kontrovers bewertet werden und gucken, wie wir das sehen. Also eine Form der Auswahlmöglichkeit.
Ja, schon interessant, ne? Aber klar, also ich finde, er beschreibt das auch nochmal ziemlich eindrücklich, dass man da eben dickes Fell haben muss, dass er das auch erst lernen musste. Und jetzt aber halt eben diesen Blick darauf hat, ne? Dass eine Kontroverse ja auch einfach einem Buch gut tut. So diskutiert zu werden. Fand ich eine bestimmt wichtige Erkenntnis, wenn man selbst schreibt.
Ja, und vor allen Dingen, weil er meinte, man muss viel aushalten, aber wenn man dann viel aushält und am Ende was Gutes für einen selber dabei rauskommt, dann ist das vielleicht auch besser zu ertragen.
Ja, wobei wir vielleicht nochmal ganz kurz sozusagen die respektvolle Form von Kommunikation darüber ansprechen müssten. Ich erinnere mich dran, wir haben ja auch schon über Rezensionen gesprochen und ja, da einfach respektvoll Autor und Werk gegenüber zu bleiben. Und ich finde, man kann immer sagen, ich empfinde das so und so oder ich mochte es nicht oder ähnliches. Aber ja, ein bisschen muss man da schon auch gucken, dass, finde ich, in der Debatte zumindest respektvoll bleibt. Ne?
Auf jeden Fall. Man kann ja auch eine klare Meinung haben, sie trotzdem nett formulieren.
Ja.
Das gilt übrigens nicht nur für Social Media. Das gilt immer.
So true, liebe Hella.
Wenn ihr jetzt nach diesem Gespräch, das wir mit Matt Haig geführt haben, Lust habt, die Mitternachtsreise zu lesen, dann macht doch einfach bei unserem Gewinnspiel mit. Ihr könnt ein signiertes Exemplar gewinnen und Dörte weiß das Codewort.
Oh ja, es lautet Überraschung Mitternacht.
Schickt uns eine E-Mail, wenn ihr gewinnen wollt, an buchclub@bilderfrau.de. Dann nehmt ihr teil. Ihr könnt das tun bis Samstag, 30. Mai. Infos und Teilnahmebedingungen findet ihr auch noch einmal in den Shownotes.
Tausend Dank nochmal an Matt Haig und an Drömer Knauer, da ist das Buch erschienen, für die Möglichkeit, Matt Haig zu interviewen. Das hat viel Freude gemacht. Wie schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen natürlich, ihr hattet auch Freude. Die nächste Extraportion Leseliebe bekommt ihr schon am Mittwoch. Da gibt es unseren Mittwochslesetipp. Da empfehlen in einem kleinen Seitenweiseglück Mini-Format Autorinnen und Autoren Bücher.
Es könnte sein, dass euch da in der nahen Zukunft auch nochmal Matt Haig begegnet, aber das schauen wir mal.
Wer euch auf jeden Fall begegnet, sind die Autorinnen Elizabeth Stroud und Lisa Ritzen. Die besprechen wir nämlich in der nächsten regulären Folge am Sonntag in 7 Tagen. Von Elizabeth Stroud reden wir über den Roman Erzähl mir alles. Und Wenn die Kraniche nach Süden ziehen, ist der aktuelle Roman von Lisa Ritzen.
Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast, folgt ihm. Folgt uns auch auf dem Instagram-Account von Bild der Frau. Da erwähnen wir in unseren Stories auch immer mal wieder, worum es geht. Und wenn ihr jetzt denkt, es gibt Matt Haig-Fans, die aber diesen Podcast noch nicht kennen, dann schickt diese Folge doch einfach weiter.
Und wir machen jetzt auch weiter, und zwar mit dem Lesen. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.